So, meine Frau und ich grüßen euch sehr, sehr herzlich. Wir freuen uns, wieder in eurer Mitte zu sein. Wir kommen ja hier richtig nach Hause, wenn auch meine Frau zum ersten Mal. Aber ich bin hier wieder heim. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Das ist keine Schmeichelei, das ist die Tatsache. Ja, wir freuen uns immer, wenn wir mit Gotteskindern zu tun haben. Natürlich sind einem einige näher, gerade weil wir nun Jahre zusammengewachsen sind hier. Und der Herr hat uns gesegnet miteinander. Wir haben manches erlebt und erfahren. Jesus ist wunderbar. Wir haben gerade Lieder gesungen von dem Freuen über das Kommen Jesu Christi. Wenn die Welt sich freuen soll, dann sehen wir, dass die sich gar nicht so über Jesus freut. Die freut sich über Weihnachten schon, über die Geschenke, über die ganze Glitzerei. Wenn wir zum Beispiel nach Japan kommen, da wird so Weihnachten gefeiert und Jesus spielt fast keine Rolle. Man kann alles schön als ein Fest hinstellen, man kann sich an allen möglichen freuen, nur nicht an Jesus. Und da haben wir nun eine Aufgabe, gerade unsere Freude kundzutun in der Welt und ihn, Jesus, zu bezeugen. Freue dich, Welt, dein König naht. Diesen Text, der ist noch gar nicht so alt. Johannes Haas, der früher beim Evangeliumsrundfunk war, hat diesen Text gedichtet. Ich kannte ihn noch, aber ich kannte schon einen Text, der ganz ähnlich war, auch als Lied, früher schon. Ich habe es in der Gemeinde irgendwo gelernt mal, bei Leuten, die aus Ostpreußen waren. Und es war ja ein übersetztes Lied, wir wissen, es ist aus dem Englisch, aus dem Amerikanischen gekommen. Und die Melodie eben von dem berühmten Musiker bei uns, wunderschön. Freue dich, Welt, dein König naht. Und er nahte damals sich dem Volke Israel. Angekündigt war er sehr, sehr lange. Nämlich Jesaja hat schon besonders von ihm gesprochen, auch andere Propheten. Aber Jesaja ist ja der Evangelist des Alten Bundes, der nicht nur von einer Hoffnung für Israel sprach, nämlich dass einmal der Messias, der Christus kommen würde, der Erlöser, sondern auch für die Heiden. Das heißt, auch für uns, die wir nicht zu den Juden gehören. Und vorher war das nicht der Fall. Siehe, dein König naht. Also auch für die spätere Gemeinde, für die, die herausgerufen werden sollten aus Sünde und aus Schuld. Und was Gott nicht alles dazu gebraucht hat, dass das besonders gut ging. Wir lesen das in Galater 4, Vers 4. Nämlich, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn und so weiter. Ja, die Zeit war erfüllt. Was heißt denn das? Der richtige Zeitpunkt war gerade da. Gott hatte sich einen bestimmten Zeitpunkt gesetzt. Und das war die Zeit, wo das riesige römische Reich bestand. Die Kleinstaaterei hatte aufgehört, besonders um das Mittelmeer herum. Auch um Israel herum. All diese Staaten waren vereinnahmt in diesem römischen Reich. Deshalb konnte auch Paulus sagen, ich bin römisch geboren. Ja, und dieses römische Reich war ähnlich wie heute die EU. Wir wissen nicht, dass wir vor Jahren immer noch schön Pass vorzeigen mussten, Zollkontrolle und all diese Dinge. Und heute kann man über manche Grenzen fahren. Als ich jetzt in meiner Heimat mit meiner Frau war, in diesem Jahr, das liegt jetzt in Polen, früher war es Deutsch, da war kein Beamter mehr, man konnte einfach so durchrauschen. Und so war das jetzt in diesem römischen Reich. Die Grenzen waren weggefallen. Und dann gab es noch etwas, die Einheitssprache, nämlich jeder Staat, jedes Land hatte seine eigene Sprache. Aber es gab eine Verkehrssprache, wie heute bei uns, das Englische. Die jungen Leute können fast alle Englisch. Wo ich hinkomme, selbst die russischen jungen Leute können Englisch, kann ich mich mit ihnen in Englisch unterhalten. Und so war das damals mit der griechischen Sprache. Obwohl die Römer ja Latein hatten, sie haben Griechisch mit übernommen und so wurde sie zur Handels- und Verkehrssprache. Und so konnten die Apostel das Evangelium überall in dieser Sprache verkündigen. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben worden, nicht in Aramäisch, nicht in Hebräisch, sondern in dieser Sprache, die auch jeder verstand. Es gab noch andere Dinge, nämlich die Handelswege, die wurden gebaut. Damals Das waren furchtbare Wege, über die man fahren muss, aber dann wurden Straßen gebaut. Die Römer konnten Straßen bauen, richtig gepflasterte, feste Straßen. Und hier konnten jetzt die Kutschen fahren und es konnte alles transportiert werden. Auch die Apostel reisten über diese Straßen. Und dann wurden diese Wege auch sicher. Auch die Seewege, wo es so viele Seeräuber gab, immer Überfälle. Jetzt achteten die Römer darauf, dass das endlich vorbei war und die Wege waren sicher. Soldaten aus aller Herren Länder waren in der römischen Armee, auch aus Germanien. Und die dann nach Hause kamen, die haben das Evangelium gesagt, die es kennengelernt haben. Denken wir mal an die drei Hauptleute. Der eine unterm Kreuz, nicht wahr? Und der andere bei der Auferstehung oder dann auch der Hauptmann in Kapernaum. Und außerdem noch einer in Caesarea, Cornelius. Das waren alles Offiziere, die zum Glauben gekommen sind. Und wenn die nach Haus kamen, die haben die Botschaft gebracht. Alles das spielte eine Rolle. Es war eine Zeit, wo die Zeit erfüllt war. Es dauerte nicht lange, zerfiel das Römische Reich. Gott hat das alles gebraucht. Und Gott hat Pläne, er erfüllt sie und die sind wunderbar. Und das dürfen wir wissen. Und das haben wir in diesem Lied ja nun auch gesungen, dass Jesus wiederkommt. Nicht? Das kommt auch in diesem Lied ja vor, die Wiederkunft Jesu. Darauf warten wir jetzt. Er für uns ist er ja als Heiland gekommen. Er hat die Erlösung vollbracht, aber er will ja nun wiederkommen. Und er will die Seinen zu sich holen in die himmlische Heimat. Und er will hier auf Erden ein großes Friedensreich für 1000 Jahre bauen. Und er wird dann auf ewig herrschen. Alles geht nach Gottes Plan. Und wenn wir in diesen Tagen die Nachrichten lesen und hören und so weiter im Radio, dann kann einem wirklich der Schreck überkommen, wie schlimm es in der Welt aussieht. Wie böse Satan eben Menschen aufeinander hetzt, umbringt und foltert und alles mögliche. Die schlechtesten Schlechtigkeiten kommen auf. Und wir haben jetzt sogar noch Unterstützung. Leute sagen, ja, das kann man machen. Bestimmte Dinge kann man machen. Gottlos kann man sein. Man kann homosexuell sein. Man kann Ehe brechen. Das ist doch nicht schlimm. Nicht wahr? Und da kann man ein hohes Amt haben und man hat nichts mehr dagegen. Gegen Sünde. Es ist so eine finstere Zeit. Das war damals auch so. Es war furchtbar finster. Wenn wir einmal Jesaja 8 lesen, nicht? Wir kennen ja die Stelle, denn uns ist ein Kind geboren. Nicht? Da steht in Kapitel 9. Aber wir müssen vorher mal lesen. Da steht es, wie finster es da in Israel war. Besonders im Norden, wo die 10 Stämme weggeführt worden waren. Und dann hat man fremde Leute angesiedelt, die zum Teil dann nun zusammenleben mussten mit den zurückgebliebenen Israeliten. Und die Fremden brachten den Aberglauben mit, den ganzen Okkultismus. Gab Zauberei und dann gab es die Besessenen alle. Und dann wird dann gesagt, aber es soll nicht dunkel bleiben, dort am Weg am Meer. Da heißt es lateinisch die Via Maris. Das ist die Straße, die Handelsstraße, die am See Genezareth vorübergeht. Und wir wissen, dass in Kapernaum eine Zollstation war, wo Matthäus gerufen wurde in die Nachfolge Jesu. Da wurde es dann hell. Wo hat Jesus seinen Dienst begonnen? Oben im Norden, in Galiläa, wo es am finstersten war. Da erfüllt sich Jesaja 8. Und dann, es ist uns ein Kind geboren. Ja, wer ist es? Der Sohn Gottes. Nicht? Das muss man mal im Zusammenhang lesen. Von der Finsternis hin zum Licht. Jesus brachte das Licht. Und wenn wir nun ins Neue Testament hineingehen, dann lese ich etwas aus Titus, Kapitel 2, von Vers 11 an. Denn es ist erschienen, die heilbringende Gnade Gottes allen Menschen. Und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen den ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Und warten auf die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Und Paulus schreibt es dem jungen Titus, das sage und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst. Niemand soll dich verachten. Hier heißt es, nämlich, dass es um die Vergangenheit einmal geht. Dieser Text preist einmal die Gnade Gottes, die in der Vergangenheit, also ungefähr vor 2000 Jahren, erschienen ist. Dann sehen wir weiter. Diese Gnade, die uns in der Gegenwart als Jünger Jesu erzieht. Es ist nicht nur eine Gnade, die vergibt, sondern die an uns arbeitet, die uns dem Herrn ähnlicher machen will und deren volle Offenbarung in der Zukunft erwartet wird, diese Gnade. Nämlich, wenn wir einmal ganz zu ihm geholt werden und wir enthoben sind dieser scheußlichen Welt, die so in Sünde gefallen ist und die so brutal mit Menschen umgeht und wo Satan immer noch regiert. Das wird einmal anders. Dann ist die Gnade dann vollkommen an uns wirksam geworden. Und es ist eben auch diese Gnade, das ist der Grund und die Kraft, nämlich die Liebe des Erlösers. Das gibt's in keiner Religion. Lesen wir den Koran, finden wir nicht drin. Lesen wir irgendetwas und bringen wir eine Botschaft vom Buddhismus her oder indem man einfach meditiert und ähnliches mehr. Wo ist da Erlösung? Nichts. Hier ist Erlösung. Hier ist Gnade. Hier ist Liebe. Hier kann man sich freuen. Und deshalb haben wir die beste Botschaft, die es gibt. Auch zu Weihnachten. Da wollen wir hervordringen. Nämlich aus dem, was alles nur weltlich gefeiert wird. Das, was so oberflächlich ist. Was werden für Weihnachtslieder gesungen? So ein Quark in der Welt. Wo Jesus nicht vorkommt. Alles Mögliche. Natürlich nicht das Fest der Liebe, nicht wahr? Und dass es Familienglück ist. Das ist ja auch schön. Das sollte daraus folgen. Aber wir sprechen von einem, der frei macht, von Sünde und Schuld, der ewiges Leben gibt, der uns in die Gemeinschaft Gottes bringt und uns darin erhält. Das ist das Wunderbare. Und es ist die Gnade, nicht wahr, die das Volk reinigt und entfaltet zu einem Leben in einem heiligen Eifer für ihn. So haben wir das hier gelesen. Nun das Erste, es ist erschienen, die heilbringende Gnade Gottes. Nicht erscheinen, Epiphania, in der Kirche wird dieses Fest ja auch besonders als in einem Sonntag gefeiert. Aber hier nun die Erscheinung. Dieses Wort Erscheinung wurde besonders auch da gebraucht, wenn im alten Rom zum Beispiel oder in der alten Welt Kaiser aufkamen, neue Kaiser aufkamen, von denen man ganz besonders etwas erwartete, Erneuerung, Verbesserung, wo man Hoffnung darauf setzte, jetzt wird es anders werden. Und man nannte diese Leute oft mit einem Beinamen, nämlich der Erschienene oder der Epiphanias. Es gab sogar einen Gewaltherrscher, der sogar positiv benannt wurde, nämlich der syrische Antiochos Epiphanes. Hat auch der Erschienene. Und das war ein ganz Gottloser. Er hat verlangt, als er Israel besetzt hatte, dass die Juden Schweine opfern im Tempel und vieles andere mehr. Und dieser Tempel musste später gereinigt werden. Das war um 135 vor Christus. Und dann später wurde dieser Tempel wieder geweiht. Und diese Tempelweihe, die wurde gefeiert zur Zeit Jesu. Jedes Jahr. Ja, aber es war ein Epiphanes, der negativ war. Er erschien zum Bösen. Und hier kommt nun einer, nämlich der positiv ist. Es wird auch einer, der schlimmer sein wird als der Antiochos, auftreten. Das ist der Antichrist. Der wird auch plötzlich erscheinen. Er wird so sich geben wie eben der verheißene Messias. Ich bin der wahre Christus. So wird er auftreten. Und er wird die Menschen einwickeln nämlich die, die Gottes Wort nicht richtig kennen und die nicht wiedergeboren sind, die werden auf ihn reinfallen und sagen, der ist es, und werden ihm folgen. Aber wir danken, dass Gott uns Gnade gibt durch sein Wort und durch seinen Geist, dass er uns davor auch bewahrt. Jetzt aber ist der Wahre erschienen, der nämlich Gnade gebracht hat, der wirklich Hilfe bringt, der Heilbringende, der Soterias, der Retter von Sünde und Schuld, aber auch von Satans Macht. Da ist schon etwas dahinter, was Jesus gebracht hat. Und er bringt Gnade, die Charis. Das hat mit Wohltat zu tun. Das hat mit Freundlichkeit zu tun. Das hat mit Gunst zu tun. Das ist ein Geschenk. Etwas, was jeder annehmen kann. Ob er ganz unten ist, oder ob er vielleicht ein besser Gestellter ist, wer auch immer, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, jeder darf ihn annehmen. Er hat gesagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Nun, dieser Jesus wurde angekündigt schon im Alten Testament. Ich sagte besonders, Jesaja tat es. In Jesaja 16, Vers 5 heißt es, dann wird ein Thron bereitet werden aus Gnaden, dass einer in Treue darauf sitze, in der Hütte Davids, und richte und trachte nach Recht und fördere Gerechtigkeit. In der Hütte Davids. Das hat mit der Familie David zu tun. Und Jesus kam aus dieser Familie als Mensch. Er war wirklich einer, der adlig war. Auch vom Menschen her schon, aber eben Gottes Sohn. Er hatte einen höheren Adel. Aber er wurde angekündigt. Oder wir sehen, die Gnade wurde offenbar bei Christi Geburt. Wenn wir nur die Weihnachtsgeschichte lesen, die werdet ihr am Heiligabend wahrscheinlich lesen, nämlich die Hirten, die auf dem Felde bei Bethlehem waren. Und dann wurde ihnen gesagt, euch ist heute der Heiland geboren. Es ist doch interessant, dass sich der Herr gerade an diese Leute wendet, die beim Volk überhaupt nicht angesehen waren. Waren verachtet, waren doch nur Hirten. Aber sie hatten eine Sehnsucht nach Erlösung. Und das zeigt sich darin, dass sie sofort nach Bethlehem eilten, um das Kind zu sehen und anzubeten. Und die Sehnsucht war überall. Wie viel Sünde kannte ihr Leben? Wie viel Not hatten sie erlebt? Wie viel Unterdrückung auch und Unrecht? Und hier ist nun der Heiland geboren. Er wendet sich an diese ganz zuerst. Das war eine ganz besondere Gnade. Oder wir denken an die Weisen aus dem Morgenland. Das waren nun hochgestellte Persönlichkeiten und sie waren weit weg. Aber ich glaube, das waren Leute, die sind gekommen, weil sie etwas wussten von dem Stern, der aufgehen sollte, nämlich über Israel. Und der aus Israel hervorkommen sollte, der mit Jakob zu tun haben sollte. Und er sollte herrschen. Und hier diese Magier oder Sterndeuter, wie man sie nennt, damals war ja alles zusammen Wissenschaft und Aberglaube, als Daniel im Amt war, wurde er Vorsitzender der Wissenschaftler. Da war Wissenschaft, aber da waren die Astronomen und die Astrologen auch drin. Aber er war selber kein Astrologe. Und die frommen Juden haben auch da nicht mitgemacht, aber wissenschaftlich haben sie immer gearbeitet. Aber interessant, hier muss irgendetwas doch von dem Wort, nämlich aus 4. Mose, Kapitel 24, bekannt gewesen sein bei diesen Weisen. Denn sie sagten, wir haben seinen Stern gesehen. Denn Bileam sagte, der eigentlich Israel verfluchen sollte, und er durfte es nicht, sondern musste segnen, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Da war die Verheißung. Ich sehe ihn jetzt nicht, er ist jetzt noch nicht nahe, er ist ferne. Und das war ja eine spätere Zeit, wo Jesus dann kam. Und nun haben sie den Himmel beobachtet. Wie sie das herausgefunden, kann ich dir nicht erklären. Ich weiß es nicht, dass sie diesen einen Stern als diesen Stern, Gott hat es ihnen ins Herz gegeben. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Dass sie ihn erkannten und sagten, das ist der Neugeborene, König. Und der König ist nicht bloß ein König. So einen weiten Weg machen, um einen irischen König da, ja, verehren, sogar anzubeten, kniefällig so huldigen, steht es wirklich da. Das wäre doch ein bisschen eigenartig. Und Gott hat zu ihnen auch geredet und hat sie wieder zurückgeführt. Wir sehen also, Gott gebraucht sogar einen Stern dafür. Wie Gott alles in seine Hand nimmt. Das war hier keine Astrologie, keine Sternguckerei, sondern das hatte hier mit Glauben zu tun. Das ist kein Aberglaube. Die Gnade wurde aber auch offenbart durch das Wirken Jesu, als er dann endlich da war. Gnade, da wurde man kostenlos geheilt. Und wer Jesus begegnete, wurde in Gnaden behandelt. Tote wurden auferweckt. Ob es nun das 12-jährige Mädchen war, ob es der junge Mann, der aus Nain herausgetragen wurde, und ihm tat es leid, dass die Mutter weinend hinterherging. Er konnte Tote auferwecken, hat viele Wunder getan. Und dann in seinem Leiden, wie er alles erfüllte, was schon in Jesaja steht und in verschiedenen anderen Dingen, nämlich sein Leiden und sein Sterben, aber auch sein Auferstehen. Das waren Gnadenwirkungen. Und besonders auch am Kreuz sogar noch, wo er zu diesem Verbrecher sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Am Kreuz denkt er noch an diesen Verbrecher und er nimmt einen Sünder sofort an. Und wir finden es in Johannes 1, Vers 14 bis 17. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzig geborenen Sohnes vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Weiter, diese Gnade ist für alle Menschen da, so lesen wir hier bei Titus. Die Gnade für alle Menschen, nicht nur für einige Auserwählte. Es gibt auch Leute, die lehren auf christlichem Gebiet, dass nur einige errettet werden dürfen und die anderen, die können das gar nicht. Das ist unmöglich, das ist kein Evangelium. Die Bibel sagt es nicht, sondern Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Das heißt nicht, dass sie automatisch errettet werden. Aber er will es, er setzt alles dran. Und wir sollen auch alles dran setzen, damit wir mithelfen, dass noch viele zum lebendigen Glauben kommen und dann diese Gnade erfahren. Johannes 3, 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja, in 2. Petrus 3, Vers 9, Gott hat Geduld mit uns und er will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße kommt. Also, wir sehen, die Gnade ist für alle da. Wir dürfen es jedem sagen. Wer es nicht annimmt, ist nachher selber schuld. Aber wir haben unser Mögliches getan. Nicht also eine automatische Gnade, nicht, dass die einfach übergestülpt wird, ob man glaubt oder nicht, wie es manche leider auch lehren, sondern wer von Herzen glaubt, wer Jesus wirklich als Retter annimmt, der empfängt Gnade. Die heilbringende Gnade, sie nimmt uns in Zucht, so lesen wir hier bei Titus weiter. Das Wort Zucht hört sich natürlich schlecht, ein bisschen schlimm an, nicht? Immer nur mit Prügelei und so weiter, hat es ja leider auch gegeben. Da gab es immer so einen Stock oder irgendetwas, wo gleich gedroschen wurde. Auch die Lehrer haben das getan. Zu meiner Zeit war das auch noch üblich. Aber ich habe eigentlich keinen psychischen Schaden davon genommen. Es ist noch alles ganz gut gegangen, ja. Selbst wenn man mal ungerechterweise Prügel bezog. Aber hier ist es anders. Das ist nicht ein Drauf-Los-Dreschen hier, nicht nur eine Gnade, sondern dieses Pedeuo bedeutet eigentlich erziehen. Erziehen, er will uns ziehen. Und das hat mit Lehren zu tun, indem er uns sein Wort, seinen Willen kundtut und wir nun sehen, was richtig ist, was falsch ist. Dass wir das Richtige annehmen und das Falsche drangeben. Dass wir das mit unserem Willen tun. Wir müssen zurechtgewiesen werden. Das macht nämlich diese Zucht auch. Oder es bedeutet so viel, zur Übereinstimmung mit dem Willen Gottes kommen. Dass wir also danach leben. Nicht einfach, wir leben, wie wir wollen, wie mir Spaß macht, wie es die Welt im Grunde tut, sondern wir fragen nach dem Willen Gottes. Herr, was ist richtig? Was willst du? Was ehrt dich? Und geschieht dann ein ganzes Leben lang eigentlich, bis hin zum Tod. Und es ist interessant, wie, da kann man noch so alt werden wie eine Kuh, man lernt immer noch dazu und sieht, oh, das muss noch aus deinem Leben verschwinden. Nicht? Und die Gnade Gottes zeigt das. Und er will, dass wir uns vorher reinigen lassen. Umso mehr Herrlichkeit werden wir dann haben. Der Lohn wird anders sein. Und wir haben einen viel tieferen Frieden, je näher wir an den Herrn kommen. Selbst wenn wir angegriffen werden, selbst da, wo wir in Schwierigkeiten kommen, auch da, wo wir manchmal schwere Krankheiten erleiden. Da ist Gnade wirksam. Es geht also um die Veränderung in das Bild Jesu Christi. Wir sind errettet, damit wir nicht in die Hölle kommen. Aber wir sind auch errettet, damit wir ihm dienen. Und nun heißt es hier, die Veränderung findet statt, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen. Das hat wieder mit einer Willensentscheidung zu tun, nämlich Dinge, die wir erkennen und dann sagen, Herr, ich gebe dir das hin. Ich gebe das unter das Kreuz und bitte vergib du mir. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich will deinen Willen tun, ihn erfüllen. Das Wort absagen, das griechische Wort aneomai, da steht einige Male in dem Neuen Testament, das hat mit Lossagen zu tun. Das erlebe ich besonders in der Seelsorge, wenn Menschen mit okkulten Dingen zu tun hatten und werden von Satan noch angegriffen, dann sage ich, sage dich mal los von diesen alten Sünden im Namen Jesu Christi und von diesen Mächten, die dahinter stehen. Und nimm das Heil ganz an und danke für die Erlösung. Und dann geschieht das auch tatsächlich. Das heißt auch widerrufen. Ich will mit dem alten Leben nichts mehr zu tun haben. Zurückweisen diese Dinge. Ich will es nicht mehr haben. In deinem Namen, Herr, nehme ich die Freiheit an. Paulus hat das auch in 2. Korinther 4, Vers 2 gesagt. Wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt. Da steht das Wort Apapamin, nämlich auch sich lossagen von diesen. Das kann man im Gebet tun und sage, Herr, hilf mir, diese Dinge zu überwinden. Und dann gibt er auch die Kraft dazu. Und was lossagen noch? Von weltlichen Begierden, so steht es hier bei Titus. Weltlich, kosmikos. Das heißt, das, was eigentlich zur verdorbenen, sündigen Welt gehört. Eine Lebensführung, die dem Herrn nicht gefällt. Da, wo wir hingezogen werden zu Dingen, die nicht gut sind. Wir erleben das immer wieder, wie Menschen, nicht nur junge, alte Menschen, selbst im Internet oder im Fernsehen sich Dinge ansehen, heute sagt man so reinziehen, nicht, wo kein anderer mitgucken kann. Und dann kann man es oft allein machen und dann beschmutzt die ganze Fantasie. Und dann kann man nicht mehr so beten. Und dann kann man nicht mehr so glauben. Da sind so viele hineingeraten. Ich denke, das sollten wir auch tun. Uns lossagen von diesen weltlichen Begierden, dass wir es nicht mehr heimlich tun, sondern einfach sauber werden. Die Sünde meiden. In Epheser 2, Vers 1 und die Folgen steht, Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Äon des Kosmos. Das ist Gnade, wenn man es dann los wird. Und der Herr Jesus will das wirklich in unserem Leben tun. Wenn hier von Begierden die Rede ist, Epithymia, das hat mit einem Begehren zu tun. Das hat oft mit einem Drang zu tun. Nicht wahr? Wo der alte Mensch einfach immer wieder hinzieht und der Teufel sagt, ja, tu es doch. Einmal ist keinmal. Oder sieht ja keiner. Es merkt ja niemand. In Epheser 2, Vers 3, da heißt es dann, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns. Und gerade deshalb sollten wir nun nicht mehr, wenn wir in der Gnade stehen, diesen Dingen gehorsam werden. Und wir sollen besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben. Das heißt, mit gesundem Verstand. Wir müssen uns da nicht hineinsteigern in ein Gefühl und so ein bisschen wegschwimmen. Ganz normal und Gottes Wort so annehmen und dem Herrn mit unserem Verstand und mit dem Herzen loben und preisen. Und gerecht, das heißt richtig. Richtig ist alles das, was in der Bibel steht, was Gott will. Und gottesfürchtig leben. Das ist keine Angst vor Gott, aber vielleicht doch eine Angst zu sündigen, Gott weh zu tun. Wir wollen doch unseren Gott ehren und wir wollen ihm keine Schande machen. Gerade der jetzige Zeitlauf, so heißt es, ist gottlos. Wir sehen es in unserem Volk, im deutschen Volk, wenn ich so zurücksehe, viele Jahre, nur 70 Jahre zurückblicke, wo oft noch die Kirchen voll waren, wo zumindest eine Gottesfurcht vorhanden war, wenn die Leute auch nicht bekehrt waren. Aber man hatte doch eine gewisse Gottesfurcht. Es wurde einem ja schon beigebracht, bis im Konfirmandenunterricht in der Schule wurde gebetet, Gottes Wort war irgendwie bekannt. Das fehlt heute nun vielfach. Wenn ich heute evangelisiere, muss ich es tun, wie ich es in Afrika gemacht habe, im Urwald. Ich muss erklären, wer Gott ist. Die kannten nur böse Geister. Dann muss ich erklären, wer Jesus ist. Muss ich heute oft erklären. Die wissen es nicht. Je nachdem, wo man gerade predigt. In unseren Gemeinden schon. Aber woanders, auf der Straße und in den Schulen. Man weiß nichts mehr. Und deshalb muss ich einfach von vorne anfangen, nochmal grundlegen. Und ich denke, da müssen wir aufpassen, wenn wir mit Menschen sprechen, dass wir überlegen, wird er das verstehen? Dass wir es ganz einfach bringen. Ganz schlicht und einfach. Und das kommt am allerbesten an, selbst bei einem Professor. Ich habe das immer wieder erlebt, nicht wahr, dass die das Einfachste gerne angenommen hat, wenn es nicht billig war. Das ist es. Also, das ist es. Und nun dem Herrn dienen. Und nun, wir sollen einmal so leben und nun warten auf die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit. Wir warten jetzt auf die Wiederkunft Jesu Christi. Einmal ist er gekommen, um uns zu erlösen und ist ja wieder gen Himmel gefahren. Aber er sagt, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen. Wir warten auf diese Herrlichkeit Gottes. Und wenn er dann mit der entrückten Gemeinde wiederkommt, am Ende der Trübsal, dann wird er kommen in seiner Herrlichkeit. Matthäus 25, Vers 31. Und werden die Engel sogar mitkommen. Und die Welt wird ihn sehen. Wunderbar. Wir stehen auf der Seite des Siegers als Gläubige. Wir dürfen uns nicht, müssen uns nicht schämen. Wir müssen keine Angst haben. Wir müssen sicherlich manches miterleben, wie manche Christen heute besonders verfolgt werden, gequält werden, hungern müssen, keine Heimat mehr haben. Es ist eigenartig, dass in diesen Gegenden, wo das passiert, die meisten Leute sich bekehren. Da kommen viele dazu, gerade unter den Muslimen. Und das ist wunderbar, dass Gott das tut. Wir beten um die Bewahrung dieser Leute, aber wenn sie leiden sollen, wollen wir auch beten, dass sie standhaft bleiben, die Kraft haben, einfach das Leiden anzunehmen. Aber daher gibt der Herr auch Gnade dazu. Also, Jesus kommt wieder. Wir haben eine glückselige Hoffnung und er wird erscheinen. Und er wird einmal eben alles regieren und alles wird sich vor ihm beugen müssen. Er erlöste uns von aller Ungerechtigkeit, von aller Sünde und Schuld. Und er wird uns aus dieser Welt erlösen und uns für sich in Anspruch nehmen. Denn er hat sein Volk eben gereinigt, sich zum Eigentum, heißt es dort, hier auch bei Titus, das eifrig wäre zu guten Werken. Er hat uns gereinigt, er hat uns begnadigt, damit wir als sein Eigentum ihm Ehre bringen. gute Werke tun. Das heißt, das ausleben, was Jesus selber ausgelebt hat und was er heute ausleben will. Und das können wir nur in seiner Kraft. Und die dürfen wir in Anspruch nehmen. Die ist jeden Tag da. Und das wollen wir gerne tun. Und so Weihnachten feiern. Zu seiner Ehre. Amen. Amen.